Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wir reden heute über die Ganztagsschule in Deutschland. Sinkt die Qualität, wenn es darauf möglicherweise einen Rechtsanspruch gibt? Und wir schauen uns an, wer hinter dem Schulvergleichsportal schule.de steckt. Das alles mit Sandra Pfister. Hallo. Die Kultusminister haben sich jetzt 2 Tage lang in Wiesbaden getroffen. Da waren 2 heiße Eisen im Feuer. Erstens sowas wie die Vorstufe zum Zentralabitur, der gemeinsame Aufgabenpool, aus dem alle Länder sich bei den Abituraufgaben bedienen können. Da gab es in den vergangenen Wochen heftige Proteste, weil viele Schüler gesagt haben, viele Abiturienten gesagt haben, das Mathe-Abi war in diesem Jahr viel zu schwierig. Aber eben nicht überall. Was bringt dann dieser Aufgabenpool? Ludger Fittgau, Sie haben heute bei den Kultusministern mitgehört. Was ist mit Blick auf diesen Aufgabenpool denn herausgekommen?
Ja, der wichtigste Beschluss der Kultusministerkonferenz, muss man sagen, Frau Pfister, nämlich der, dass alle 16 Bundesländer sich zu diesem Pool bekennen und sagen, wir entwickeln den weiter. Aber es ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, so sagt man. 3 Jahre gibt es jetzt diesen Pool und die Probleme, die es gab, die seien nur bei einem ganz kleinen Teil der Aufgaben aufgetreten. Insgesamt geht es um 640 Aufgabenelemente, so wurde gesagt, und nur 20 davon sind in der Diskussion. Die Probleme hätte es eher bei der Zusammenstellung der Aufgaben gegeben, sagt der Präsident der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz, der hessische Kultusminister.
Die Aufgaben an sich waren alle gut, alle qualitätsgeprüft, auch alle in sich stimmig, auch von der Belastung her richtig. Es war ein Problem sozusagen der Zusammenstellung der Aufgaben in einzelnen Klausuren, wobei auch das von Land zu Land unterschiedlich war, weshalb die Länder auch jetzt unterschiedlich auf die entsprechenden Petitionen reagieren. Aber dort lag das Problem. Das haben wir jetzt an diesem Beispiel auch erkennen können. Das nehmen wir uns auch vor, dass wir für die Zukunft da auch noch genauere Richtlinien für die Entnahme von Aufgaben aus diesem Pool, für die Komposition quasi von Klausuren aus diesen Aufgaben miteinander aufstellen.
Also bessere Richtlinien und dann gefragt, wie jetzt auf die Petitionen reagiert der vielen Schüler und Eltern aus den verschiedenen Ländern. Da gibt es keine einheitliche Regelung, das müssen die Länder selbst entscheiden. Es gibt ja einzelne Länder, die bereits Ergänzungsprüfungen vorgeschlagen haben. Aber man sieht ein, es muss verbessert werden, bleibt aber grundsätzlich bei dieser Konzeption.
Das zweite große Thema, das war die Ganztagsbetreuung. Ich muss ein bisschen ausholen. Mehr als 2 Drittel aller Eltern wollen einen Ganztagsplatz für ihre Kinder, aber weniger als die Hälfte kriegt tatsächlich einen. Die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die will allen Familien einen Rechtsanspruch auf diesen Ganztagsplatz in der Grundschule geben. Da schlagen jetzt die Länder und Kommunen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, das würde bis zu 4-mal so viel kosten wie jetzt und am Ende bleiben wir dann auf den Kosten sitzen. Die Kultusminister der Länder, die sitzen da ein bisschen zwischen den Stühlen. Sie wollen die Ganztagsbetreuung, Sie sehen aber auch die Finanznöte. Gab es da eine Idee, wie man dieses Dilemma auflösen kann?
Ja, zunächst mal muss man tatsächlich betonen, Frau Pfister, die Länder wollen diesen Rechtsanspruch. Sie stehen hinter diesem Rechtsanspruch, das wurde heute nochmal klar gesagt. Aber sie bezweifeln das, was so an Berechnungen bisher vorgelegt wird. Konkret beziehen sie sich auf eine Berechnung des Deutschen Jugendinstituts vom 14.05., also erst kurz vor ein paar Wochen erst vorgelegt worden. Und da bezweifeln sie, dass die Grundlagen stimmen. Sie sagen, das Deutsche Jugendinstitut hat zum Beispiel die Elternwünsche nicht berücksichtigt. Die hat einfach gesagt, bleiben gleich. Und da geht man davon aus, in den Ministerien, die werden sich ändern. Es wird also mehr Nachfrage nach Ganztagsbetreuung geben. Außerdem ist die Versorgungsquote aus Sicht der Länder in diesen Berechnungen nicht gut genug. Sie gehen von einer wesentlich höheren Versorgungsquote von 90% aus, nicht nur von 60-71%, wie das Deutsche Jugendinstitut. Ansonsten wollen sie natürlich viel, viel mehr Geld haben, nämlich bis zu 10 Milliarden und nicht 2 Milliarden, die bisher im Gespräch waren.
Wir wissen auch, diese Zahlen, es sind Prognosen, sie sind gegriffen, sie beruhen auf entsprechenden Annahmen. Natürlich halten wir unsere Annahmen für realistischer als beispielsweise die vom Deutschen Jugendinstitut getroffen worden sind, aber es sind Annahmen. Nur eines zeichnet sich mit Sicherheit ab und alles Weitere werden wir mit dem Bund ausverhandeln müssen. Dieses einmalige Angebot von 2 Milliarden Euro, das der Bund in Aussicht gestellt hat für die Umsetzung des Rechtsanspruchs, das wird auch nicht annähernd reichen.
Herr Lotz, Alexander Lotz, der hessische Kultusminister, sprach von einer netten Anschubfinanzierung, die der Bund da angeboten habe, aber mehr sei es eben nicht.
Ludger Fittgau über die beiden großen Themen der Kultusministerkonferenz, den Abituraufgabenpool und zuletzt gehört die Ganztagsschule. Und über letztere reden wir gleich weiter.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Der Ausbau zu Ganztagsschulen ist vielleicht die größte Reform, die das deutsche Schulsystem in den vergangenen Jahren erlebt hat. Wir haben es gerade gehört, die Bundesfamilienministerin will einen Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung geben, allen, die Kinder in der Grundschule haben. Und darüber reden wir jetzt mit der Vorsitzenden des Ganztagsschulverbandes, mit Eva Reiter. Guten Tag, Frau Reiter.
Schönen guten Tag.
Frau Reiter, was halten Sie denn davon?
Na, wenn man bedenkt, dass Ganztagsschulen zu einem höheren Bildungserfolg beitragen und zu einer höheren Bildungsgerechtigkeit, dann finden wir das als Verband natürlich großartig, aber auf jeden Fall nicht um jeden Preis.
Um jeden Preis bedeutet, die Qualität darf nicht leiden.
Das bedeutet das natürlich, genau. Natürlich würde ich sagen, leidet die Qualität, wenn man einen flächenden Ganztag einfach so einführt. Die Schulen brauchen Vorlauf, Schulen, die mit Trägern arbeiten, brauchen Vorlauf. Es muss eine Gemeinschaft hergestellt werden, es muss ein pädagogisches Konzept erstellt werden. Ein guter Ganztag muss wachsen, es muss eine ganzheitliche Herangehensweise an Organisation und Pädagogik passieren. Wir brauchen eine Rhythmisierung, also eine Verknüpfung von Vor- und Nachmittag, inhaltlich und personell. Und das ist eben nicht einfach so herzustellen.
Wir dröseln es gerade mal ein bisschen auf. Sie sagen, man braucht eine inhaltliche Verknüpfung von Vor- und Nachmittag.
Genau.
Das wäre ein gebundener Ganztag.
Ja, ganz genau. Das ist auch tatsächlich vom Ganztagsschulverband her unsere ideale Vorstellung. Aber auch eine Verknüpfung von Vor- und Nachmittag kann passieren, wenn man mit einem Träger arbeitet. Das heißt aber, man braucht Organisationszeiten, man braucht Austauschzeiten. Und es muss einfach auch möglich sein, finde ich, dass Personal am Vor- und am Nachmittag arbeitet. Ansonsten hat man so einen angedockten Ganztag, vormittags Schule, nachmittags Ganztag. Und dann sind wir tatsächlich bei dem Punkt, wo man sich fragen muss, ist das einfach nur Verwahrung und Betreuung?
Es gibt ja zwei Punkte dabei bei der pädagogischen Arbeit der Träger. Zum einen müssen die meisten überhaupt keine pädagogische Qualifikation nachweisen, zumindest die einzelnen Mitarbeiter. Und zum anderen ist die Frage, wo kriegen sie überhaupt die Leute her? Es herrscht ja Mangel an Betreuern im Nachmittag schon, jetzt.
Ja. Wenn ich jetzt von meiner Schule ausgehe, ich bin ja von Haus aus Lehrerin und Ganztagskoordinatorin, dann ist es tatsächlich so, wir arbeiten ganz bewusst, zwar mit ganz vielen Kooperationspartnern zusammen, aber wir machen den Ganztag aus eigener Hand. Und ja, es ist schwer, gute Leute zu finden, aber ich habe mir tatsächlich mit der Zeit ein Pool von Leuten entstanden durch viele Kontakte. Ich spreche Leute an und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe es per se kritisch zu sagen, man hat auch Externe im Ganztag, weil ich finde, Schüler und Kinder können profitieren davon, dass man eben über den Tellerrand schaut, dass man Externe heranholt, externe Experten, die andere Dinge bieten können, als die Lehrerinnen und Lehrer, Sozialpädagogen, Sozialpädagoginnen, Erzieher und Erzieherinnen das können. Das heißt aber nicht, dass man das in die Hände nur dieser Menschen geben sollte.
Das, was Sie ansprechen, ist ja, dass die Lehrer sich sehr eng idealerweise mit den Nachmittagsbetreuern verzahnen und da Konzepte anbieten, die aus einer Hand kommen oder zumindest zu Ende gedacht sind. Gibt es die Bereitschaft bei vielen Lehrern?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Wir hier in Hamburg sind sehr daran interessiert, dass eben der Ganztag auch seinen Weg in die Lehrerbildung findet. Das passiert sehr schleppend tatsächlich. Wir haben immer wieder neue Kolleginnen hier, die sehr erstaunt sind, dass sie eben auch im Nachmittag arbeiten sollen. Es gibt auch ganz andere, die das als eine tolle Chance, eine tolle Möglichkeit empfinden, auch anders zu arbeiten, auch für sich den Tag anders zu rhythmisieren. Ich glaube, dass es noch ein großes Umdenken erfordert, weil in vielen Köpfen immer noch der Lehrer als ein Halbtagsberuf vielleicht angesehen wird. Die Zeiten sind lange vorbei und ich empfinde das als große Bereicherung. Das heißt aber natürlich, dass man auch über Arbeitsplätze für Lehrerinnen und Lehrer oder pädagogisches Personal an Schulen nachdenken muss. Dafür sind ganz häufig die Räume nicht da.
Sie skizzieren, wie es idealerweise sein sollte. Faktisch ist es aber so im Moment, dass eine Schule schon als Ganztagsschule zählt, wenn sie an mindestens 3 Tagen einfach 7 Stunden geöffnet hat, wenn sie Mittagessen anbietet und wenn die Kinder betreut werden. Da kontrastieren die Realität und der Anspruch doch gewaltig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber deshalb setzen wir uns ja auch dafür ein, dass wir möglichst verbindliche Qualitätsstandards entwickeln. Ich hatte Raumkonzepte angesprochen. Man redet im Moment sehr viel von einem kostenfreien Mittagessen. In vielen Bundesländern ist es eben nicht so, dass alle Kinder am Mittagessen teilnehmen können. Das ist oft ein riesiges Problem. Man braucht auf jeden Fall ausreichende Ressourcen, um all das umzusetzen, damit es nicht nur eine pure Verwahrung bleibt.
Ich sehe Ihren Anspruch, die Qualität hochzuhalten. Wie groß ist denn Ihr Vertrauen, dass, wenn möglicherweise ein Rechtsanspruch kommt auf Ganztagsplätze in der Grundschule, dass diese Standards, die Sie beschreiben, dass die hochgehalten werden und nicht eher untergraben?
Ich glaube, dass wenn der erste Anspruch ist, dass man flächendeckenden Ganztag umsetzt, dann kann man nicht überall Qualität so hoch halten. Das heißt aber nicht, dass man nicht langfristig danach streben sollte, damit es keine vertane Zeit ist.
Sie sagen, damit es keine vertane Zeit ist?
Ja, es darf keine vertane Zeit für die Schüler sein oder für die Kinder sein. Wenn man nur verwahrt wird, wenn man von Lernangeboten spricht, dann denken viele Leute, man will den ganzen Tag Unterricht machen. Darum geht es mir nicht. Ich kann forschen, ich kann Ausflüge machen, ich kann meine Welt entdecken, ich kann ganz viel lernen über Spielen, aber es muss anregende Angebote geben. Ich muss Zeit haben, mich selber zu entwickeln. Ich muss Zeit haben, meine Interessen zu entdecken. Also Musikschulen, Sportvereine, all das muss seinen Platz im Ganztag finden. Wir kooperieren hier viel mit Vereinen, die dann vielfältige Angebote bei uns im Ganztag machen.
Und das hört sich wiederum an, als würde es richtig viel kosten. Ist das denn finanzierbar als Rechtsanspruch?
Ich bin ja zum Glück nicht die Finanzministerin. Ich muss nicht sagen, ob es finanzierbar ist. Ich finde aber, wenn wir in Bildung investieren wollen, dann müssen wir es auch richtig machen. Und wenn wir einen Rechtsanspruch umsetzen, dann müssen wir auch für genug Ressource sorgen, und zwar personelle, räumliche und sächliche Ressource.
Eva Reiter, Vorsitzende des Ganztagsschulverbandes, zu den Plänen, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler einzuführen. Auf welche Schule schicke ich mein Kind? Eltern grübeln monatelang. Sie hören sich bei Freunden um, bei Bekannten, man raunt, man vergleicht. Aber vieles bleibt schwammig, denn anders als in Großbritannien gibt es hier keine offiziellen Noten für Schulen. Die Berichte der Schulinspektoren werden nicht veröffentlicht. Drei Schwestern haben jetzt ein Schulvergleichsportal gegründet, das bundesweit Gymnasien miteinander vergleicht. Wie das gehen soll, wo es doch außer Selbstdarstellung der Schulen wenig Anhaltspunkte gibt, schon gar nichts Objektives, das ist die eine Frage. Der andere Kritikpunkt ist, dass die drei Frauen, die hinter Schule.de stecken, aus einer Familie stammen, der Internate gehören. Und die schneiden bei dem Portal sehr gut ab. Uschi Götz.
Ein schlichtes Büro in der Heidelberger Altstadt. 6 Computerarbeitsplätze passen gerade hinein. Doch Platz genug, um die Schulwelt bundesweit in Aufregung zu versetzen. Die drei Schwestern Clara, Marie und Annika Lehmann haben ein Internetportal entwickelt, das die Suche nach einem Gymnasium einfacher machen soll.
In München gibt es im Umkreis von 10 Kilometern 79 Schulen. Wie sollen da denn die Eltern den Überblick behalten, welche Schule was anbietet? Dann kann man sich über schulen.de die Schulen raussuchen, die passen könnten. Ersetzt aber natürlich nicht, dass man dann nochmal einen Tag der offenen Tür besucht und sich die Schule live anschaut.
Clara Lehmann ist Juristin und mit 24 Jahren die älteste der drei Schwestern. Mehr als 3.800 Gymnasien und Schulen, die zum Abitur führten, gäbe es bundesweit, erklärt sie. Beim Aufbau des Portals wurden ausschließlich die im Internet zugänglichen Selbstdarstellungen aller Schulen herangezogen. Jede Schule hatte dabei 4 Wochen die Möglichkeit, ihre Daten zu ergänzen oder zu berichtigen. Wer unter der Rubrik Traumschule sucht, muss sich also auf die Glaubwürdigkeit der Schulen verlassen. Die Angaben wurden nicht überprüft. Eine individuelle Beurteilung gibt es nicht. Nahezu bei jeder gelisteten Schule steht, dass noch ausreichend viele Bewertungen durch Eltern und Schüler fehlten.
Der Traumschulfinder ist der Valomat von schulen.de sozusagen. Da kann man über die Beantwortung von 4 Kriterien die Schule finden, die am besten zu den eigenen Ansprüchen und den eigenen Talenten passt.
Ort, Schul- und Klassengröße sowie Neigungen müssen eingegeben werden.
Und dann kann man noch angeben, wo die eigenen Talente liegen. Ist man jetzt musikalisch sehr begabt, legt man mehr Wert auf die MINT-Fächer und dann spuckt der Traumschulfinder die Schule aus, die am besten in der Umgebung zum eigenen Talent passt.
Seit Anfang Mai ist das Vergleichsportal erreichbar. In den ersten beiden Wochen gab es bereits über 100.000 Aufrufe und richtig Ärger bis hin zu Klagedrohungen. Vor allem Schulleiter hätten sich beschwert, berichtet Psychologiestudentin Marie Lehmann. Sie ist im Familienunternehmen für das Beschwerdemanagement zuständig.
Die natürlich nicht begeistert sind, dass ihre Daten, sozusagen, die wir von den Webseiten gefiltert haben, veröffentlicht werden. Die auch ein bisschen Angst haben, bewertet zu werden, was uns natürlich auch ein bisschen zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass es nötig ist.
Auch die Rubrik Schule bewerten dürfte einige Schulen stören. Geht eine Bewertung ein, wird die betreffende Schule informiert und kann sich gegebenenfalls wehren. Und doch entscheiden am Ende die Betreiberinnen des Portals, was veröffentlicht wird. Unter dem Stichwort Netiquette stehen die Spielregeln. Dazu gehören keine Bewertungen unter fremden Namen und man muss die Schule selbst besuchen oder besucht haben oder als Lehrer an der Schule unterrichten. In Toplisten finden sich Schulen mit den besten Angeboten und Bewertungen. Auf Platz 5 kommt aktuell dabei das private Internatsgymnasium Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern. Dieses und das private Kurpfalz-Internat im Rhein-Neckar-Kreis gehören der Heidelberger Familie Lehmann, den Eltern und Großeltern der drei Schwestern. Doro Moritz, Landesvorsitzende der GEW in Baden-Württemberg, sieht das Portal auch deshalb sehr kritisch.
Es ist eindeutig Werbung für diese Internate und Internate sind nichts für eine Mehrheit der Eltern und ihre Kinder. Was wir brauchen, sind wohnortnahe, qualitativ hochwertige Schulen, staatliche Schulen, die nach einem klaren Bildungsauftrag auf der Grundlage unserer Gesetze arbeiten. Wir wollen keine Schulrankings.
Moritz fordert Lehrerinnen und Lehrer dazu auf, nichts in den Bewertungsbereich zu schreiben. Aus dem kommerziellen Interesse machen derweil die Schwestern kein Geheimnis. Künftig werde es Werbung geben. Gedacht sei etwa an Schulbuchverlage oder Jugendreiseanbieter, sagt Clara Lehmann. Von der Verbindung zu den Internaten sagt sie nichts. Katrin Ballhaus ist Landeselternbeirätin in Baden-Württemberg und hat sich auch durch Schulen.de geklickt.
Mein erster Eindruck ist eigentlich ganz gut, weil man sich sehr schnell einen Überblick verschaffen kann, welche Schule es vor Ort mit welchem Angebot gibt.
Das meiste erfahre man allerdings bei Gesprächen mit anderen Eltern und Schülern direkt an den Schulen, etwa bei einem Tag der offenen Tür oder bei den Präsentationen weiterführender Schulen im Grundschulbereich.
Dieser Austausch, der kann durch keine Internetseite ersetzt werden.
Das Gymnasium ist die neue Gesamtschule. Dort gehen die meisten Schüler hin. Und danach wiederum studieren sehr viele. Und viele von ihnen müssen stärker an die Hand genommen werden als früher. Das fordert die Hochschulen derzeit ziemlich stark. Sie müssen aber noch einen anderen Spagat hinkriegen. Spitzenforschung liefern, um sich das Label Exzellent aufkleben zu können. Und zugleich für Unternehmen drumherum Absolventen liefern. Und in politische Debatten einschalten sollen sie sich auch. Wie gelingt es deutschen Unis, zu eierlegenden Wollmilchsäuen zu mutieren? Hochschulrektoren aus 23 Ländern haben sich gerade dazu in Hamburg gegenseitig auf die Sprünge geholfen. Axel Schröder.
Wenn die deutschen Hochschulen Vorbilder dafür suchen, wie sie gesellschaftlich relevant sein könnten, sollten sie nach Kanada schauen, sagt Peter Maaßen von der Uni Oslo, der dazu eine Überblicksstudie verfasst hat.
Wo die Universitäten schon seit 2-3 Jahrzehnten ihre eigenen Strategien entwickelt haben und auch ihre eigenen Profile, wenn es um die Zusammenarbeit mit Gesellschaft geht und nicht nur mit der Wirtschaft, aber auch mit der Zivilgesellschaft. Zum Beispiel Programme für neue Typen von Studenten, Zusammenarbeit mit lokalen Interessengruppen im Umweltbereich und so weiter.
Um auf diesem Weg weiterzukommen, sollten Leitlinien entwickelt werden, die dann als Richtschnur für alle Hochschulen dienen könnten, sagt Peter Maaßen. Neben den Best-Practice-Beispielen wurden auf der Hamburger Rektorentagung auch die Probleme diskutiert, die immer dann entstehen, wenn die Hochschulen allzu eng mit den Forschungsabteilungen großer Konzerne zusammenarbeiten, wenn ihre finanzielle Abhängigkeit zu groß ist.
In Kontinentaleuropa ist die Gefahr nicht so groß, weil da sind auch die Traditionen, Wirtschaft, Universitäten, die Zusammenarbeit ganz anders. Und da sind auch die juridischen Bedingungen anders und auch die finanziellen Interessen anders. Also hier in Deutschland oder anderen europäischen Ländern sehe ich die Gefahr nicht so wie zum Beispiel in England oder in den Vereinigten Staaten.
Der Vorsitzende der Hochschulrektorenkonferenz und Präsident der FU Berlin, Peter André Alt, setzte sich in Hamburg dafür ein, dass die Universitäten den Elfenbeinturm tatsächlich verlassen.
Es muss auch darum gehen, dass man diesen Transformationsprozess, den die Gesellschaft durchläuft, mehr versteht als einen Prozess, in dem die Gesellschaft auch beteiligt sein will, in dem sie nicht nur Antworten hören will, sondern auch selbst Fragen stellen darf. Und das heißt, es ist weniger ein Transfer als ein Austausch mit der Gesellschaft.
In Hamburg, erklärte der Gastgeber der Tagung, Unipräsident Dieter Lenzen, sei man in dieser Hinsicht schon auf einem guten Weg. Dort würden auch die Geisteswissenschaften auf aktuelle gesellschaftliche Umbrüche reagieren und Hilfestellung bieten, Lenzen nennt ein Beispiel.
Wir haben in der juristischen Fakultät die Refugee Law Clinic. Es ist eine Beratungseinrichtung für Flüchtlinge in allen rechtlichen Fragen des Ausländerrechts, des Flüchtlingsrechts. Und das ist reichlich nachgefragt. Wir haben aber auch ein großes Angebot offeriert für Flüchtlinge, die studieren möchten, die ausprobieren wollen, ob sie einen Abschluss erwerben können.
Die heute Mittag verabschiedete Deklaration der Rektorenschaft trägt den Titel Rebuilding University Society Relationships. Die Kernaussage: Angesichts der tiefgreifenden politischen und gesellschaftlichen Umbrüche sind die Universitäten mehr denn je gefordert, nicht nur zum ökonomischen Erfolg eines Landes beizutragen, sondern auch soziale Aufstiegsmobilität zu ermöglichen. Gelingen könnte das unter anderem durch Anreizsysteme, die diejenigen Hochschulen belohnen, die sich für den Zusammenhalt der Gesellschaft engagieren.
Drohnen in der Kunst sind wohl in. Und Raffaela Vogel scheint die Drohnenkünstlerin zu sein, die das Thema gerade besetzt. Sie ist gleich bei Corso Kunst und Pop. Und wir von Campus, wir sind hier gleich weg, aber wir kommen wieder morgen um 14.05 Uhr. Und da geht es dann um Wechselstimmung, wenn Menschen mitten im Leben beruflich nochmal neu anfangen. Wir werden hier zwei Menschen zu Gast haben, die sich getraut haben, aus soliden und gut bezahlten Berufskarrieren auszusteigen und was Neues anzufangen. Und wir sprechen mit einer Frau, die viele solcher Menschen beraten und begleitet hat. Campus und Karriere morgen 14.05 Uhr. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.